Saldo. Das Ö1 Wirtschaftsmagazin.
Mit Manuel Marold im Studio. Dieses Jahr stand für die evangelischen Kirchen ganz im Zeichen des Jubiläums 500 Jahre Reformation. Sie war in erster Linie eine Glaubensbewegung, hat aber auch bis heute weltweit tiefe Spuren hinterlassen, wenn es um unser Gesellschafts-, Wirtschafts- und Finanzsystem geht. Freiheit und Verantwortung bzw. Freiheit mit Verantwortung nehmen bei den Protestanten eine zentrale Rolle ein, wie auch die prinzipielle Idee der Reformation, Erneuerung durch Rückbesinnung. Im Saldo-Gespräch mit Volker Obermeier beschreibt Michael Bünker, Bischof der Christen nach Augsburger Bekenntnis, welchen, auch reformatorischen Veränderungsbedarf er besonders für die Wirtschafts- sowie Arbeitswelt sieht. Ebenso appelliert er an die beiden christlich orientierten Regierungsparteien, Grundwerte nicht zu vernachlässigen.
Herr Bischof Bünker, Österreich hat seit dieser Woche eine neue Regierung. Beide Parteien beziehen sich auf oder reklamieren für sich ein christliches Wertefundament. Sehen Sie eine solche Basis im Programm von ÖVP und FPÖ?
Also um Einzelfragen im Regierungsprogramm seriös zu beurteilen, ist es noch etwas zu früh. Das, was man auf jeden Fall im Auge haben sollte, ist, dass nicht Gruppen definiert werden, Asylwerber, Asylberechtigte, Arbeitslose und diesen Gruppen Probleme zugeschrieben werden, mit denen man dann Politik machen kann. Das Christliche orientiert sich immer daran, wie geht es den Schwächsten in der Gesellschaft, wie solidarisch ist eine starke Regierung, ein starkes Land wie Österreich, das es ja auch bleiben und zunehmend werden soll. Das zeigt sich eben daran, wie mit denen umgegangen wird, die am Rand stehen.
Viele Punkte in diesem Programm sind noch vage. Konkreter formuliert ist etwa der Punkt Arbeit, respektive der Punkt Arbeitsmarkt. Geplant sind da mehr Flexibilität und höherer Druck, einen Job anzunehmen. Ist das nicht ganz im Sinne von Luther oder gerade Calvin, für die fleißiges Arbeiten nicht nur gottgefällig war?
Also grundsätzlich haben die Reformatoren den Arbeitsbegriff neu definiert. Für sie ist die Arbeit nicht nur eine Last, ein Fluch, sondern sie ist auch ein Auftrag, an der Schöpfung mitzuwirken. Das heißt, aus der Arbeit wird ein Beruf, eine Berufung. Und da gibt es keine höherwertige Arbeit und keine minderwertige Arbeit, sondern sie sind im Wert alle gleich zu sehen. Das ist schon einmal das Erste, das auch einen Blick werfen soll auf die exorbitanten Unterschiede im Einkommen, die wir heute haben. Das ist sicherlich etwas, das nicht im Sinne der Reformatoren war. Und dass durch den Fleiß, durch die eigene Tüchtigkeit ein Beitrag geleistet wird zum Gemeinwohl, das war ja die Orientierungsgröße für Luther und auch für Calvin, das ist etwas, das wir auch heute im Auge haben sollen. Eigennutz war nie gerechtfertigt durch die Reformation.
In der protestantischen Ethik spielt die Arbeit jedenfalls eine ganz entscheidende und wichtige Rolle. Der Mensch sei dafür geboren, wie der Vogel zum Fliegen, hat etwa Martin Luther gepredigt. Wie lautet nun ganz konkret Ihr Ansatz für das 21. Jahrhundert bei diesem Thema?
Wir sehen ja, dass der gesamte Bereich der Arbeitswelt vor enormen Herausforderungen steht. Stichwort Digitalisierung, Stichwort Zukunft der Erwerbsarbeit. Zu sehr vielleicht sind wir fixiert auf diesen Bereich der Erwerbsarbeit, wo es gute Rahmenbedingungen braucht. Wir haben wenig im Blick, was im Bereich der Pflege, der Erziehung geschieht. Auch hier wird wertvolle Arbeit für die Gesellschaft geleistet. Arbeit gehört zur Würde des Menschen dazu. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Gesamtbereich in einer sinnvollen Weise neu gestalten.
Heißt das auch, man muss danach trachten, eine neue Arbeitskultur, Unternehmenskultur auch zu implementieren?
Unter Umständen natürlich auch das. Also die Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte aller an dem, was erarbeitet wird und erwirtschaftet wird, sind doch ein hohes Gut, das auch im Blick auf die Kirchen, auf die katholische Soziallehre und die evangelische Sozialethik ganz besonders wichtig sind. Und deswegen wird es sicherlich darauf zu achten sein, dass nicht nur Sonderinteressen, jetzt etwa die Interessen der Unternehmen, allein den Ton angeben, sondern dass das eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist, die wir auch gemeinsam bewältigen.
Herr Bünker, spätestens seit Max Weber Studie die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus ist belegt, dass die Reformation eine wichtige Basis für das heutige Wirtschafts- und Finanzsystem bildet. Wird nicht nur der Geist, sondern auch der Zweck ausreichend praktiziert?
Wenn schon der Geist praktiziert würde, das wäre gut. Man hat ja oft den Eindruck, der Kapitalismus, wie wir ihn heute erleben, ist nicht sehr geisterfüllt, sondern eher geistlos. Der Ursprungsgedanke von Max Weber war ja, dass das Nützen der eigenen Talente, die Freiheit des Wirtschaftens auf der einen Seite zu fördern, einen gesunden Wettbewerb auch zuzulassen, keine Monopolbildungen zuzulassen, schon ein Punkt, den Luther heftig kritisiert hat. Und das ist doch etwas, wo ich glaube, dass wir das auch für die heutige Zeit brauchen. Auf der einen Seite etwas zu wagen, unternehmerisch auch tätig zu sein, aber gleichzeitig den Blick auf das Ganze nie aus dem Auge zu verlieren.
Ist das für Sie die Herausforderung, Ökonomisierungszwang, ausgeprägtes Gewinnstreben und rein rationales Agieren wenigstens zu minimieren?
Also wenn ich mich richtig erinnere, da waren bei Luther zwei Dinge, die er besonders kritisiert hat. Das eine war der Eigennutz, also das rein egoistische Streben nach eigenem Vorteil, nach eigenem Profit, das letztlich sowohl die Ehre Gottes wie das Recht des Nächsten verletzt. Und das zweite war, kritisch zu sein gegenüber allen Bestrebungen, die aus der Offenheit und Freiheit des Wirtschaftens versuchen, so etwas wie Sicherheit herzustellen. Die Zinsen waren für ihn so ein Beispiel, vor allem der Zinskauf, eine Praxis der damaligen Zeit, die er besonders scharf verurteilt hat, weil sie eben die Zukunft quasi verrechenbar macht. Und hier hat Luther protestiert und gemeint, wir können das nicht. Also das Wirtschaften ist immer auch eine riskante Angelegenheit. Und deswegen ist es wichtig, sich dieses Risikos auch bewusst zu sein und der Offenheit bewusst zu sein und nicht falsche Sicherheiten zu versprechen.
Der Begriff ethisches Wirtschaften ist oft und breit debattiert worden. Wie fassen Sie Ihre Interpretation zusammen?
Ethisches Wirtschaften kann wohl nur ein Wirtschaften sein, das auf der einen Seite mit den Ressourcen verantwortlich umgeht. Das sehen wir heute angesichts des Klimawandels als einer der größten Herausforderungen und der Unbedachtheit, mit der auch die natürlichen Ressourcen verwirtschaftet werden. Das ist auch den kommenden Generationen gegenüber sehr fragwürdig. Ethisches Wirtschaften sieht man daran, wie wirkt sich das Wirtschaften für das Allgemeine aus. Man hat früher gerne den Slogan gebraucht, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es uns allen gut. Ich drehe das gerne um. Erst wenn es uns allen ausreichend gut geht, geht es auch der Wirtschaft gut. Und deswegen denke ich, dass hier beides zusammengehört. Auf der einen Seite die Verantwortung der Unternehmen, die Verantwortung der Unternehmer und Unternehmerinnen. Es gibt ja auch eine persönliche ethische Verantwortung und natürlich die Rahmenbedingungen, unter denen Unternehmen handeln. Da gehört zum Beispiel die Frage der Steuermoral dazu. Das ist auch ein Ausdruck der Solidarität mit der Gesellschaft, in der man lebt.
Im Wahlkampf war immer wieder ein Österreich- und Leistungswillige zuerst Ton zu vernehmen. Diese halte jetzt auch im Regierungsprogramm von ÖVP und FPÖ nach. Für Zuwanderer soll es strengere Regeln geben. Geringverdiener sind bei weiteren Entlastungen im Wartestand. Geplant sind außerdem Abstriche bei der Mindestsicherung. Bleiben die Schwachen gleichsam außen vor?
Es hat den Eindruck, bei der Mindestsicherung ist das ja immer wieder auch kritisiert worden, nicht zuletzt auch von den Kirchen. Und das ist etwas, worüber meiner Meinung nach zu wenig gesprochen wird. Wer wird alles davon betroffen sein? Die Mindestsicherung ist keine Versicherung, sondern sie ist einfach eine Grundsicherung, dass niemand in existenzielle Not geraten soll. Sie macht einen geringen Teil unserer Sozialausgaben aus. Ich glaube, dass es hier nicht angebracht ist, bei bestimmten Personengruppen zu kürzen. Keine Mindestrentnerin kriegt deswegen mehr, weil einem Mindestsicherungsbezieher etwas gekürzt wird. Beide müssen gefördert und unterstützt werden.
Aber halten Sie es grundsätzlich schon für vernünftig, höhere Anreize zu setzen, um die Zahl der Empfänger von Sozialleistungen möglichst gering zu halten?
Da wäre es gut zu schauen, dass wir Deutschkurse bekommen und dass der Zugang zum Arbeitsmarkt möglichst früh für Asylwerber, aber ganz bestimmt für Asylberechtigte dann geöffnet wird und erleichtert wird.
Nun ist auch in Österreich immer wieder von diesem Begriff soziale Gerechtigkeit die Rede. Soziale Gerechtigkeit setzt eine Idee voraus, die mehr als nur den reinen Ausgleich darstellt. Erkennen Sie in der Politik bei den sogenannten Eliten eine grundsätzliche, konkrete und auch langfristig angelegte Vorstellung bei diesem Thema?
Ich glaube, dass unter dem Druck der ökonomischen Globalisierung dieses Anliegen der sozialen Gerechtigkeit vielleicht auch ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Der Druck ist so, dass man schauen muss eher, wie besteht man am Markt. Der Druck geht auch in die Richtung, dass sich Staaten und Staatshaushalte zunehmend wie Unternehmen aufstellen, die untereinander und miteinander in Konkurrenz geraten könnten. Also Stichwort der Staatsschulden und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob es so richtig ist, wenn wir alles nach Kriterien einer Marktökonomie beurteilen. Das heißt, die soziale Gerechtigkeit, die ja im Wesentlichen daran besteht, können wir für Verhältnisse sorgen, dass diejenigen, die unten sind, immer noch sagen können, es ist gerecht, wie es bei uns zugeht. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Viele interpretieren Ungleichheit als Ungerechtigkeit. Deswegen macht sich auch Verunsicherung, Angst, zum Teil auch Wut in puncto Abstieg breit, nimmt auch mitunter zu. Dann werden auch immer wieder gerne Sündenböcke gesucht. Was kann und will die evangelische Kirche hier den Menschen mit auf den Weg gehen?
Es gibt natürlich Ungleichheiten, die auch eine Belebung darstellen. Diversität ist ein Lebensprinzip und die kann sich auch in sozialen Verhältnissen niederschlagen. Die Frage ist nur, wie sind die Rahmenbedingungen? Rahmenbedingungen der Ungleichheiten. Ich erinnere mich daran, dass einmal die evangelischen Kirchen in der Schweiz gemeint haben, die Spitzeneinkommen sollten das 40-fache des Durchschnittseinkommens nicht überschreiten. Wir sind weit drüber. Da ist schon etwas aus der Balance geraten. Und deswegen glaube ich, dass man Ungleichheit als produktiven Faktor, als kreativen Faktor in einer Gesellschaft braucht, aber in einem bestimmten Rahmen. Und natürlich vor allem die Absicherung, dass niemand fürchten muss, ich falle ins Nichts, wenn ich nicht mehr am Arbeitsmarkt gebraucht werde oder wenn ich krank werde oder wenn ich pflegebedürftig werde. Also die Armutsgefährdung. Da glaube ich, sollte auch die Politik verstärkt Maßnahmen setzen. Was gegen die Armut unternommen wird, das ist sicherlich entscheidend.
Wir haben Jahre der Krise samt niedrigem Zinsniveau hinter uns. Diese Jahre haben dazu beigetragen, dass in Österreich im nahezu 1 Million Menschen als armutsgefährdet gelten, auch wenn das Land im internationalen Vergleich in dieser Kategorie noch immer relativ gut dasteht. Müssen Reiche mehr Geld in die Kassen bringen, das dann verteilt werden kann?
Unter Umständen ist das ein möglicher Weg. Es wird nicht den einen Schlüssel geben. Es wird auch mehr in der Bildung brauchen. Also da denke ich, dass es insgesamt auf mehrere Maßnahmen ankommen wird, dass diejenigen, die über größeres Vermögen verfügen, auch mehr Vermögen für die Allgemeinheit zu tun. Das ist, glaube ich, unbestritten. Die Einkommen sind nicht so ungleich verteilt bei uns, aber die Vermögen sind sehr ungleich verteilt.
Steigt damit nicht aber das Risiko, dass sich Gutverdiener, die Eliten aus der Solidargemeinschaft zurückziehen?
Ja, das Risiko steigt, das muss man vielleicht auch im Auge haben. Meine Aufgabe als Vertreter einer Kirche ist es auch, an die Verantwortung zu appellieren und das Gewissen an das, was auch die Bildung dieses Vermögens möglich gemacht hat. Also nicht jeder muss den Eigennutz als oberstes Prinzip praktizieren.
Auch die Kirchen sind ein Global Player. Muss das Leitmotiv Wohlstand für alle regelrecht neu buchstabiert werden, etwa im Sinne von Chancen für alle, um den Menschen eben eine Teilhabe zu ermöglichen?
Wenn wir über die Frage der Gerechtigkeit nachdenken, dann ist es zuerst einmal Teilhabegerechtigkeit, also die Eröffnung von Chancen. Und deswegen glaube ich, dass das gut ist, wenn man das deutlich unterstützt.
Sie haben viele nationale und auch internationale Kontakte. Sie sind seit Jahren Generalsekretär der evangelischen Kirchen in Europa. Sie treffen viele Politiker, Manager, andere einflussreiche Persönlichkeiten. Was empfehlen Sie da? Mehr Mut zur Veränderung, mehr Reformatorisches?
Also es wird zu viel am Status quo festgehalten, entspricht auch ein bisschen der Stimmung in der Bevölkerung, wenn es nur nicht schlechter wird. Aber ein Mut zur Veränderung, gewagte und entschlossene Schritte für eine Zukunft, wo man vielleicht auch nicht immer genau weiß, wo das hinführen wird, das glaube ich, ist etwas, was wir aus der Reformation lernen können. Keine Angst vor Veränderungen, mehr Zuversicht.
Herr Bünger, das Jubiläum 500 Jahre Reformation ist vorbei. Wenn man so will, gerade mit dem Superstar der evangelischen Kirche, mit Martin Luther, ist sehr viel Geschäft gemacht worden. Inwieweit hat sie die Vermarktung im Zuge des Jubiläums gestört, eben besonders der Person Luther, die mittlerweile die meistverkaufte Playmobil-Figur in der Konzerngeschichte?
Ja, das ist ja ein interessantes Phänomen, dass da plötzlich dieser Spielzeugkonzern mit Luther einen großen Erfolg hat. Die Erfolgsgeschichte lässt sich fortsetzen. Wir haben mit der Ausstellung im Wien-Museum, wenn ich es richtig weiß, auch den 2. Platz im Ranking des Wien-Museums gleich hinter Sex in the City erreichen können mit Brennen für den Glauben, Reformation in Wien. Insgesamt ist das Reformationsjubiläum auch wirtschaftlich eine Erfolgsgeschichte und denke, dass auch die Anfrage von Städten, sich um diesen Titel European City of Reformation zu bewerben und damit auch etwas anzufangen, auch in ihrem touristischen Marketing, dass diese Anfragen ja zeigen, dass man hier vermutet, diese Geschichte ist spannend. Sie ist oft, gerade in Österreich, nur mehr wenig sichtbar, aber sie verrät doch etwas von unserer Herkunft und ist einfach eine Geschichte, die die Menschen bis heute fasziniert.
Übermorgen ist Heiliger Abend, an Weihnachtsbotschaften wird es nicht mangeln. Worauf werden Sie sich in Ihren Worten zum Feiertag besonders konzentrieren?
Der Zauber der Weihnachtsbotschaft ist einfach diese konsequente Orientierung nach unten. Die vergebliche Herbergsuche stellt ja nicht nur der Tourismuswirtschaft von Bethlehem der damaligen Zeit ein schlechtes Zeugnis aus, sondern sie zeigt auch, dass Gott sich einen Ort aussucht, der eben außerhalb liegt, außerhalb all unserer gewohnten Vorstellungen. Und das ist dieser Viehunterstand. Und genau dort ist die Botschaft, Ehre sei Gott in der Höhe. Eigentlich müsste man sagen, Ehre sei Gott in der Tiefe. Das ist, glaube ich, der unzerstörbare Zauber von Weihnachten, der durch alle Kommerzialisierungen und alle Missdeutungen nicht zerstört werden kann. An diese wunderbare Botschaft zu erinnern, das ist, glaube ich, die Aufgabe jeder Weihnachtspredigt.
Herr Bischof, vielen Dank für das Gespräch und fröhliche Weihnachten.
Danke, auch Ihnen frohe Weihnachten.
Volker Obermeier im Gespräch mit Michael Bünker, seit 10 Jahren evangelischer Bischof. Bischof in Österreich und ebenso Generalsekretär der evangelischen Kirchen in Europa. Diese Sendung können Sie 7 Tage lang kostenlos nachhören und zwar im Internet unter oe1.orf.at/saldo oder via Ö1-App. Danke für Ihr Interesse, sagt Manuel Marold.